Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Spezial.
Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier in einer Sonderfolge des Tolkcasts, die Ausgabe Nummer 55, wo die drei vom Tolkcast mal nicht zum Wort kommen. Zum diesjährigen Tolkien-Lesetag hatte die Tolkien Society das Thema Hoffnung und Mut bei Tolkien ausgerufen. Am Sonntag, dem 28. März, fand die Veranstaltung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zu diesem Thema statt. Ein Teil des Programms war eine Podiumsdiskussion. Mit von der Partie waren Marcel Aubran-Bülles, Sophie Lemburg, Ulrich Hacke und Christian Weichmann. Maria Zielenbach leitete die Runde und stellt die Personen ausführlich vor. Wir fanden die erste Runde dieser Art so gut, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen. Die Tonqualität ist leider nicht immer die, die ihr von uns gewohnt seid. Wir haben versucht, das Beste aus dem Audio zu holen. Für die Zukunft sind weitere Runden dieser Art geplant. Auch diese werden nachher wieder hier im Tolkcast für die Ewigkeit aufbewahrt. Ich wünsche euch sehr viel Vergnügen, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum. Und hier ist James, ich meine Maria.
Genau, und damit können wir anfangen zu dieser Neuheit bei der DTG. Soweit ich weiß, ist es unsere erste Podiumsdiskussion, zumindest online, die länger dabei sein können, mich jetzt korrigieren, sagen, wir hatten früher auf jedem Ting eine Podiumsdiskussion, als ich noch nicht geboren war, aber soweit ich weiß, ist es unsere erste. Christian, du müsstest dich noch laut schalten, du bist gerade noch umgeschaltet.
Ja.
Genau, also ich werde jetzt erstmal unsere Podiumsdiskussionsteilnehmer vorstellen. Und dann werde ich dir was dazu sagen, wie wir uns diese Diskussion vorstellen und dann noch ein paar technische Hinweise geben. Genau, also fangen wir mal an in der Reihenfolge, in der ich euch jetzt sehe. Da ist zuerst Christian. Christian Weichmann ist ein sehr frühes DTG-Mitglied. Er gehört zu den Stammtischen Bonn und Köln, die er beide auch mitgegründet hat. Und in der DTG ist Christian zurzeit in der Flammifer-Redaktion unterwegs. Er gibt auch Vorträge auf verschiedenen Veranstaltungen und schreibt auch Texte für Tolkien in 5 Minuten vom Tolkcast. Und er war auch schon mal Vorsitzender und allgemein ist er sehr aktiv und er kennt ihn vielleicht auch als Quizmeister auf sämtlichen Veranstaltungen. Daneben sehe ich Marcel, den ihr gerade schon gehört habt. Marcel Aubran-Bülles ist unser Gründungsvorsitzender. Er hat 1997 die DTG mit anderen Leuten gegründet und er arbeitet als Übersetzer und ist als The Tolkienist im Internet bekannt. Daneben sehe ich dann Sophie Lemburg. Sophie ist Studentin für Englisch und Philosophie und war als Mittelalter- und Renaissance-Studien an der Universität Göttingen. Sie ist seit 2015 DTG-Mitglied und hat bereits mehrere Artikel in unserem wissenschaftlichen Jahrbuch Hilda Schor veröffentlicht und dementsprechend auch Vorträge bei unserem Tolkien-Seminar gegeben. Und dann Uli ist Sprecher und Gründungsmitglied des Tolkien-Stammtisches Hannover und er ist seit 2003 Mitglied der DTG. Er ist Autor des Buches Pauschalreisen nach Mittelerde und arbeitet als Stiftungsreferent bei der Evangelischen Kirche. Diese Podiumsdiskussion soll die ablaufen. Wir haben uns das Folgende vorgestellt, dass wir quasi weniger eine Diskussion haben, in der sich die Leute wilde Argumente an den Kopf schlagen und sich dann und sich am Ende vielleicht lassen. Ich weiß, Marcel, das ist genau das, wofür du da bist, aber wir haben uns das eher so vorgestellt. Ich werde gleich eine sehr offene Frage in den Raum stellen und darauf werden dann hoffentlich unsere Podiumssitzenden eingehen. Und daraus wird sich dann hoffentlich, indem sie darauf eingehen, was die anderen Personen gesagt haben, wird sich hoffentlich daraus ein Gespräch entspinnen zum Thema Hoffnung und Mut bei Tolkien. Sollte das nicht ganz klappen, habe ich noch mehr Fragen vorbereitet, die ich dann wieder in die Runde stellen werde, auf die ihr dann wieder eingehen könntet, in der Hoffnung, dass ihr dann auf die Sachen eingeht.
Da ist ja der Tolkien-Test. Der Tolkien-Test kommt. Ja, ja.
Es sind aber alles Dinge, die ich denke, die man als Tolkien-Fan sehr gut aus dem Stegreif nach der eigenen Erfahrung beantworten kann. Also wir werden hier nicht philosophische Abhandlungen darüber führen, wie Tolkien sich was, wie, wo, wann und wie gedacht hat. Das könnt ihr natürlich gerne einbringen, wenn ihr möchtet. Aber Christian sucht das mal.
Der grinst schon, das ist schlimm.
Aber es soll einfach ein netter Austausch darüber sein, welche Erfahrungen wir selber mit Tolkien gemacht haben. Und dieser Erfahrungsaustausch soll sich auch auf die Leute erstrecken, die bei Big Blue Button dabei sind. Wenn ihr, jetzt kommen wir zu den Technik-Sachen und bitte zuhören, genau, es ist nämlich etwas kompliziert. In der E-Mail, die ihr bekommen habt, eben in der der Link war zur Videokonferenz, sollte auch noch ein anderer Link gewesen sein. Und darüber kommt ihr auf eine Seite, die irgendwie beginnt mit 4198 Event Meeting Switch, bla bla. Da seht ihr die Tagesordnung, nennt sich dann also das Programm. Und bei dem Programmpunkt um 14 Uhr Podiumsdiskussion solltet ihr zwei Button sehen, nämlich Redebeiträge und Fragen stellen. Guck mal gerade, vielleicht kann das mal jemand in den Chat schreiben, ob ihr das seht. Und ob ihr auf die Seite kommt, ob ihr den Link findet.
Na, das sieht doch gut aus.
Ja, sehr gut.
Oh, gleich alle auf einmal.
Gut, dann habe ich noch kurz Zeit, damit ihr alle eure E-Mail wiederfindet. Anneliese hat es auch gefunden. Also, solltet eben bei 14 Uhr Redebeiträge und Fragen stellen sehen. Wenn ihr auf Redebeiträge geht, dann meldet ihr euch quasi dazu an, dass ihr selber etwas sagen möchtet. Patrine schickt auch nochmal hier Technikhinweise in den Chat, die ihr nochmal nachlesen könnt später. Das heißt, wir können euch dann zuschalten über das Mikrofon und ihr könnt dann selber mündlich etwas sagen. Also wenn ich zum Beispiel eine Frage gestellt habe und ihr sagt, darauf möchte ich gerne antworten, dann können wir euch dazu zuschalten und ihr könnt dann das sagen, was ihr sagen möchtet. Ihr könnt auch eine Frage stellen, dann öffnet sich ein Fenster, wo ihr quasi eine Frage eingeben könnt. Und diese Fragen lesen wir dann vor. Ihr könnt natürlich auch was anderes schreiben als eine Frage. Ihr könnt auch irgendwas, wie man es so schön bei wissenschaftlichen Konferenzen hat, es ist keine Frage, es ist mehr ein Comment, könnt ihr dann eben was sagen, was keine Frage ist. Und das werden wir dann auch vorlesen, wenn ihr zum Beispiel kein Mikrofon habt, mit dem ihr selber die Frage stellen könnt. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Also es wird so sein, wenn ich eine Frage stelle, dann fühlt euch bitte alle angesprochen, da was dazu zu sagen. Und ihr könnt auch gerne Sachen in den Chat schreiben, aber da werden wir leider nicht so viel drauf eingehen können. Also benutzt bitte bevorzugt diese Meeting-Switch-Seite und meldet euch dafür Redebeiträge an oder gebt da Fragen ein. Für die Leute auf YouTube, ihr könnt euch leider nicht so aktiv beteiligen jetzt, einfach weil das sonst zu viele Kanäle wären. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einfach eine schöne Zeit, anderthalb Stunden ein schönes Gespräch zu lauschen. Genau.
Gibt es noch Fragen? Wir geben uns ganz viel Mühe, euch zu unterhalten.
Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. gibt es noch Fragen? Also Leute, dann könntet ihr das noch kurz in den Chat schreiben. Ihr könnt jederzeit Sachen schreiben. Also ihr könntet auch jetzt schon sagen, ich möchte gleich etwas sagen, auch wenn die Fragen noch nicht gestellt sind. Also falls ihr unbedingt irgendwas loswerden wollt. Genau. Gut, ich sehe nichts im Chat. Das heißt, ich nehme mal an, wir können loslegen. Die erste Frage, mit der ich gerne einsteigen möchte, ist die folgende. Und zwar ganz generell, was verbindest du mit Hoffnung und Mut bei Tolkien? Als ihr dieses Thema von der Tolkien Society gehört habt, Hoffnung und Mut bei Tolkien, was verbindet ihr damit? Da Christian bei mir ganz links ist, würde ich mal mit Christian anfangen.
Ja, also ich bin bei mir auch ganz links.
Das ist bei allen gleich.
mit Hoffnung und Mut, also als erstes, was mir immer einfällt, ist tatsächlich auch immer dieses Gedicht von Sam bei Kiris Ungol. ansonsten finde ich es halt auch interessant, dass Tolkien eben einer so ein bisschen verbindet, eine etwas negative Einstellung vom Nordischen her, alles geht den Berg runter, mit dann einer positiven christlichen Einstellung. Am Ende wird doch alles gut.
Gut. Die nächste Person wäre Marcel bei mir.
Ich weiß, das ist, ne? Wir sind alle unser eigenes Links. Das ist immer ganz praktisch bei der Darstellung. es ist tatsächlich, wir hatten ja am 25. war ja der Tolkien Reading Day von der Tolkien Society und der University of Glasgow. Und Jeremy Edmonds vom TolkienGuide.com hat hier auch eine große Runde zusammengeholt, wo die Leute über Discord und YouTube das alles mitverfolgen konnten. Es wurde sehr viel gelesen den ganzen Tag über. Und ich muss natürlich zugeben, wir sind natürlich jetzt in einer Ausnahmesituation. Ich habe vor 7 Jahren mal so eine Google Maps-Karte gemacht von all den Veranstaltungen zum Tolkien Reading Day und habe das jetzt für dieses Jahr auch mal wiederholt und habe jetzt erst gemerkt, oh mein Gott, ich habe das 7 Jahre lang nicht gemacht, was war da los? Und vor 7 Jahren war das Thema der Tolkien Society Hope. Also reiner, es war wirklich reiner Zufall, dass genau dieselbe Karte, die ich dann wieder angefertigt habe online, genau dieses Thema wieder aufgreift. Und damals haben wir natürlich nicht an eine globale Pandemie gedacht. Also dass wir zu Hause sitzen und nur online uns treffen können und nicht, was wir sonst ja immer ganz gerne tun, Stammtische und Tolkien-Ting und die anderen Veranstaltungen, dass man sich persönlich treffen kann. Und ich muss zugeben, dass eine der ganz wenigen positiven Nebeneffekte das hier ist, dass wir uns online tatsächlich mal zusammenbringen können und dass dadurch natürlich auch viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich zusammenzubringen. Und das natürlich im Endeffekt Tolkien der Anlass bzw. der Grund dafür ist, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Thema, wir haben ein gemeinsames Interesse, wir haben einen Lieblingsschriftsteller und großartige Geschichten. Und für mich ist das Positivste tatsächlich an der Pandemie, dass wir mehr Menschen dazu gekriegt haben, dass wir mehr Leute haben, die einfach sagen können, ich könnte nicht mal eben nach Deutschland fliegen, wenn sie woanders her sind, oder ich kann an einer amerikanischen Veranstaltung teilnehmen, wo ich sonst auch nicht hinkäme einfach. Und da muss ich sagen, wenn ich da natürlich daran denke, es hat so ein bisschen was mit dem Begriff ja der Heimat zu tun, was ja das Auenland im Wesentlichen ja ist, Hobbits und was, Mary und Pippin sprechen ja darüber und sagen, wenn ich wenigstens irgendwie weiß, ich kann irgendwann nochmal zurück ins Auenland und da ist alles gut und Frodo erwähnt das ja auch, wenn ich nur weiß, dass zu Hause alles in Ordnung ist, dann kann ich weitermachen, dann kann ich mich den Problemen und den Herausforderungen stellen. Es ist natürlich typisch Tolkien, dass am Ende zeigt, dass das Auenland doch nicht so einfach ist. Und der Film ignoriert das ja auch so schön, weil sie genau wussten, dass das unheimlich ernüchternd ist. Aber im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus. Man hat eine Heimat, man hat einen gemeinsamen Punkt, wo man zusammenkommen kann, einen Ort zusammenkommen kann und wo man Freunde und Familie trifft, idealerweise. Wenn es nur online geht, mein Gott, dann ist es halt leider so. Aber wir haben die Möglichkeit und ich bin da ganz froh, dass Tolkien für mich der Anlass und der Grund ist, zu sagen, hey, wir sind heute hier. Und wir reden miteinander und das macht mir, bereitet mir große Freude und bin sehr dankbar, hier dabei zu sein, weil es gibt noch ein paar andere Bekloppte, die genauso viel Interesse an Tolkien haben wie ich. Und das ist sehr, sehr positiv.
Wunderbar, vielen Dank. Sophie?
Ja, also ich muss sagen, ich musste erstmal ein bisschen nachdenken, weil das doch so ein großer Begriff war und ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken musste, wo ich das für mich überall wiederfinden kann. Und letztendlich, ich finde, was ja immer so ein Merkmal bei Tolkien ist, es sieht immer alles ganz, ganz schlimm aus und es sieht immer so aus, als könnten die da jetzt überhaupt nicht mehr rausfinden. Und jedes Mal geht es aber am Ende gut aus. Und jedes Mal klappt es irgendwie. Also sie schaffen es doch mit dem Ring. Oder ich finde sehr schön auch die Geschichte von Beren und Lucien, dass am Ende tatsächlich, obwohl Beren stirbt und alles, holt sie ihn wieder raus und sie kriegen es wieder hin. Und ich finde diese Botschaft, das finde ich, gibt mir persönlich unheimlich viel Hoffnung. Und ich bin auch jemand, ja, Entschuldigung, ich denke mal, in diesem Zusammenhang können wir davon ausgehen, dass man das hier gelesen hat.
Wir haben gerade Spoiler in den Chat.
Entschuldigung. ich finde irgendwie, also ich bin jemand persönlich auch, der gerne positive Bücher liest. Also ich bin kein Freund von so richtig depressiven Büchern, wo auch irgendwie am Ende alles weiter depressiv bleibt, weil ich immer so finde, dass das haben wir schon genug in der Welt. Und also ich persönlich finde es viel schöner, wenn ich Bücher lese, die einem so diese Hoffnung geben, eben irgendwie wird es schon gut ausgehen. Und auch wenn es alles scheiße aussieht, wie jetzt gerade vielleicht, wird es gut werden am Ende. Und das, finde ich, hat Tolkien, kann das unheimlich gut in all seinen Werken, dass du immer wieder so das Gefühl hast, es wird am Ende gut werden. Und das, finde ich, ist, glaube ich, für mich so das, auch was mich so sehr auch an den Büchern begeistert, dass sie nicht unrealistisch sind, sie sind jetzt nicht kitschig und alles ist immer super. Aber es ist so, dass auch wenn negative Sachen passieren, am Ende wird es positiv werden.
Vielen Dank. Uli.
Ja, dann bin ich der Letzte in der Runde. Also ich möchte Marcells Heimatsgedanken mal kurz aufgreifen, weil ich das total klasse finde, dass das nicht nur im Buch für eine Rolle spielt, sondern mit dem, was wir hier im Moment gerade so machen. Wahrscheinlich geht es mir so ähnlich wie euch. Wir haben alle in den letzten Wochen, Monaten unglaublich viel vor Videokonferenzen rumgehangen. Eine Tätigkeit, die hätte man sie mir 2019 vorgeschlagen, hätte ich gesagt, wozu? Was soll das? Das ist doch irgendwie doof. Und jetzt haben wir da unglaublich viel Spaß dran. Wir stellen Dinge auf die Beine, die wir uns auch so vorher nicht vorgestellt haben. Das finde ich eine unheimlich tolle Sache. Und das ist so ein Stück zu Hause. Ich kann jetzt häufiger die Leute sehen, die ich sonst so auf dem Tolkien-Ting sehe, also so einmal im Jahr. natürlich ist das hier nicht unbedingt der Satz, aber wir können zumindest schon mal ein paar Worte wechseln. Das ist eine ganze Menge wert. Und das, was wir so als Zuhause empfinden, das erweitert sich dadurch ein bisschen. Das sehe ich nicht nur bei der Tolkien-Gesellschaft, das sehe ich in der Familie, bei Freunden. Und die Heimat verliert da so ein bisschen diesen Ortsbegriff. Das ist nicht unbedingt, wie in meinem Falle, Hannover, sondern das kann einfach da sein, wo ich meine Leute habe, meine Freunde, meine Familie. Und meine Familie ist überhalb Deutschland verteilt. Da kann ich jetzt nicht mal so eben hinfahren. Da gab es noch so ein schönes Zitat. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Das ist jetzt nicht von Tolkien, das ist, glaube ich, von Herbert Grönemeyer. Aber ich finde das einfach total gut gerade. Wir müssen da mal so ein bisschen drüber hinausdenken. Und wenn ich im Moment gerade so ein bisschen in die sozialen Medien reingucke, wo über die Pandemie, sagen wir mal, gesprochen wird, um es nett auszudrücken, dann merkt man, dass so der Horizont von vielen Leuten einfach echt so auf den eigenen Kiez gerichtet ist oder auf die eigene Landesgrenze. Aber wir müssen es immer klar machen, wir haben hier eine globale Pandemie. Da muss man mal richtig, richtig groß denken. Und das macht an der Grenze nicht halt. Und das ist auch nicht eine Eigenschaft von Land X oder Y, sondern das ist einfach eine Menge viel, viel größer. Aber da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Was ich eigentlich noch zu dem Motto sagen wollte, als ich das erste Mal las, Hoffnung und Mut bei Tolkien, habe ich eher an den Mut gedacht und nicht an die Hoffnung. Weil wenn ich mir das mal so vorstelle, du sitzt zu Hause, hast ein tolles Frühstück oder ein Abendessen, eine Horde Zwerge kommt rein, erzählt dir von wegen so, jetzt brechen wir mal gemeinsam ein Abenteuer auf. Du kennst die Leute nicht, irgendwo spielt auch noch ein Drache mit. Also mal ehrlich gesagt, wer von uns geht denn da jetzt wirklich mit hier? Ne? Also das ist wirklich Mut. Vielleicht ist es auch Übermut, nicht Wagemut. Und wir wollen Bilbo an der Stelle mal zugutehalten, dass er echt nicht wusste, was er tat. War eine gute Entscheidung, sonst wäre das Buch sehr kurz gewesen. Aber diesen Mut aufzubringen, überhaupt erstmal loszugehen, das finde ich schon total bemerkenswert. Er hat dann ja, auch da sind natürlich ein paar Spoiler drin, ist klar, im Verlauf der Handlung noch an viel, viel mehr Stellen Mut bewiesen, wo man auch jedes Mal denkt, Alter, dass du dich das traust. Respekt, das ist großartig. Und deswegen, ich war das erste Mal total fasziniert, als ich das Buch gelesen habe, was auch schon ziemlich lange her ist. Und zum Thema Mut kann man da, glaube ich, eine Menge sagen. Okay, da komme ich jetzt schon ins Plaudern, aber da kommen wir bestimmt vielleicht nochmal mehr dazu.
Apropos plaudern, plaudert bitte.
Ja, ich, gerade Uli, was du meintest mit dem Mut beim Bilbo, ich finde das sehr schön, weil man auch gleichzeitig aber auch immer merkt, dass Bilbo das auch alles gar nicht so toll findet. Also er ist gar nicht so der Held, der jetzt immer nach vorne rennt, sondern man, also wie oft Bilbo sich wünscht, wieder zu Hause zu sein, aber dann eben sagt, okay, gut, es geht jetzt gerade nicht anders, ich muss jetzt vorwärts. Also ich finde, das finde ich nochmal umso schöner auch, das so zu lesen, dass man so merkt, anderen geht es auch so, dass sie nicht immer sagen, oh ja, auf zum Drachen, sondern dass man jetzt so merkt, so scheiße, ich komme jetzt hier irgendwie nicht anders raus, jetzt muss ich, okay.
Es ist vor allem viel realistischer, ne?
Ja.
Weil irgendwie wünschen wir uns ja alle mal, einen Drachen zu besiegen, aber wirklich machen wollen wir es eigentlich nicht. Wir wollen nur davon erzählen, dass wir es schon gemacht haben.
Wobei Bilbo es ja auch nicht tut.
Naja, aber er ist aber immerhin da runter, den ja. Eltern hat ihn sich angesehen, also das finde ich schon mal.
Das ist ja auch die Stelle, wo es dann heißt, das war die Stelle, wo er am meisten Mut bewiesen hat, als er da runtergegangen ist.
Ich fände, sich mit einem Drachen zu unterhalten, schon mal eine ziemliche Leistung.
Ja. Oh ja, oh ja. Also, und auch sonst so ein paar Sächelchen. Ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das macht den Bilbo so sympathisch, ne? Mhm. Finde ich. Und mal unter uns gesagt, wir hätten jetzt im Moment doch irgendwie total tolle Möglichkeiten, mehr oder weniger besondere, vielleicht gleich mutige Dinge zu tun. Was man jetzt alles machen könnte in dieser Zeit. Also Leuten Dinge erzählen, so ein bisschen, da sind wir wieder beim Hoffnungsthema, das ein bisschen versprühen. Man könnte losgehen, man könnte mal seine Nachbarn besuchen, die kennenzulernen. Die Chancen sind ja alle da, ne?
Ja, wobei ich muss sagen, gerade das finde ich jetzt gerade in dieser Pandemiesituation irgendwo auch so frustrierend. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt, sage ich mal, sich freiwillig zum Kampf melden kann oder so. Eine der besten Sachen ist ja gleichzeitig auch irgendwie einfach, wenn du theoretisch in völliger Einsamkeit zu Hause sitzt und niemanden ansteckst. Und ich finde, dass ich sag mal, dass du eben nichts tust, also in vielerlei Hinsicht eben ganz wenig machst, dass das so hilfreich ist, das finde ich ganz schwierig, weil man sonst eben, man zieht gegen den Drachen oder so und ja, jetzt ist gegen den Drachen ziehen in der Wohnung sitzen.
Das ist ja genau der Punkt. Es ist ja vor allem, was Bilbo ja auch so klar und deutlich wird, ist, das ist ja ein Gandalf sagt es am Ende, du bist ja eigentlich nur so ein kleiner Hobbit. Also du meinst doch nicht wirklich, dass das alles nur deswegen passiert ist, weil du dich dazu entschieden hast. Ne? You're just a little Hobbit after all. Sondern wir müssen ja alle als Individuen, wir können ja nur kleine Dinge tun. Das geht ja nicht anders. Ich bin ja jetzt kein Milliardenunternehmen, das irgendwie entscheiden könnte, ich könnte mal irgendwie alles umstellen und besser machen, sondern ich kann nur für mich zu Hause entscheiden, okay, ich bleibe zu Hause. Ich ziehe meine Maske an und ich wasche mir regelmäßig die Hände und halte Abstand. Und das natürlich so lange zu machen, ist halt schon ziemlich anstrengend manchmal. Und dann hilft es halt, wenn man sich zumindest mal online irgendwie treffen kann, weil das eigentliche Treffen ist ja nicht machbar momentan, nicht problemlos zumindest, ohne andere Menschen halt in Gefahr zu bringen. Ich meine, andere Menschen haben das natürlich selbstverständlich auch gemacht. Ich bin halt Weihnachten nicht zu meinen Eltern nach Hause gefahren, weil das geht halt nicht. Die sind beide über die 70 und wenn ich quer durch Deutschland fahre im Zug, besteht die Möglichkeit, dass ich Covid-19 bekomme und meine Eltern mit anstecke und das macht man halt nicht. Ende. So, und im Kleinen das machen, was machbar ist. Weil Bilbo hat sich ja auch nicht gedacht, ich bringe mal einen Drachen um, sondern er hat gesagt, diese Zwerge haben mir meine gesamten Speisekammern, von denen ich mehrere besitze, komplett leer gemampft. Ich kann jetzt sowieso kaum hier bleiben. Ich mache mir nochmal ein Frühstück und dann kommt Gandalf und sagt immer, du musst jetzt los, hier die Zwerge machen. Und dann geht er Schritt für Schritt, jeden kleinen Schritt, den er gehen kann, jede kleine Aufgabe, die er sich stellt. Und im Endeffekt ist es, finde ich, gerade Bilbo, super motivierend, weil, oh mein Gott, ich weiß nicht, was morgen ist, aber vielleicht mache ich erstmal heute, was geht.
Da haben wir zwei Sachen von Zuschauern bekommen. Einmal schreibt Heike Jordan im Chat, Bilbo hat den Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er ist trotz aller Widrigkeiten handlungsfähig. Und ich denke, das ist sehr wahr. Also Bilbo macht eben immer, er überlegt immer in der Situation, in der er gerade ist, was kann ich jetzt tun, damit es jetzt weitergeht. Und das ist vielleicht auch eine Sache,
die das wir... Das ist ja auch wieder genau auf den Punkt getroffen für unsere jetzige Situation. Den Mut haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil was die richtigen Entscheidungen sind, ich glaube, das ist fast allen klar. So schwierig ist das nicht. Marcel hat es ja schon gesagt, zu Hause bleiben, Maske und so weiter, keine Leute treffen, das ist total simpel. Aber dann auch den Mut zu haben, zu sagen, jo, das mache ich, und vielleicht auch mal jemand anders anzusprechen, der mich in der Straßenbahn ohne Maske angrinst, dass das auch richtig ist, das liegt auf der Hand. Aber den Mut zu haben, das dann auch zu tun, ich glaube, das ist das, was Bilbo uns hier so ein bisschen erzählt.
Heidi Steimel hat was geschrieben zu dem Thema, auch was mit dem Thema Zuhausebleiben zu tun hat. Sie hatte ja schon ganz am Anfang erzählt, dass sie jetzt eben sehr viel näht. Und sie schreibt dann dazu ein Zitat. Voll Hoffnung machte sie für ihn ein großes und königliches Banner, was sich ja auch darauf bezieht, dass Arwen für Aragorn eben dieses Banner näht oder auch stickt, mit der er sich dann eben als König ausweisen kann oder als Anwärter auf den Thron. Und sie schreibt dazu, Hoffnung kann sich auch im Nähen äußern. Und genau, Hoffnung kann sich im Zuhause bleiben und im Nähen äußern. Und wir machen einen Online-Talking-Lesetag. Vielen Dank für die Beiträge, ihr beiden.
Ich muss zugeben, ich habe hier, als ich jetzt vor kurzem nach Jena gezogen bin, von einem guten Freund Brot und Salz bekommen. Und das Brot war selbst gebacken. Und ja, das ist ein Hobby, das man offensichtlich in der Pandemie aufgreifen kann. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich erwähnen, das Brot war hervorragend. Ich war völlig begeistert. War Bananenbrot?
Das ist die wichtige Frage.
Nein, das war es nicht.
War die Hefe selber angesetzt?
Details besprechen wir später.
Sehr gut. Gut, soll ich noch eine Frage in den Raum stellen, vielleicht?
Ja, gern doch.
Ja.
Bitte, bitte.
Ich schau mal, was habe ich denn hier Schönes. Eine Sache zu einer Stelle, die wir eben schon gehört haben, nämlich hat ja gelesen von Sam, der in den großen Turm reingeht, ganz alleine als kleiner Hobbit und um Frodo zu retten. Und ich glaube, also Sam ist ja vermutlich von vielen einfach der Lieblingscharakter aus dem Herrn der Ringe, einfach weil er eben dieses Mutige und dieses Aufopferungsvolle darstellt, und obwohl er doch eben nur ein kleiner Hobbit ist. Eine Sache, die ich mich immer frage, ist, würdet ihr denken, dass Sam sich selber für mutig hält, würde Sam vielleicht nicht in der Situation, weil in der Situation ist er eher verzweifelt und denkt, das ist das einzige Richtige, was ich tun kann. Aber als Sam dann später wieder zu Hause ist, denkt der Sam, würde dann denken, ich bin ein echt mutiger Hobbit?
Ich glaube, in dem Moment, in dem er es tut, würde er sich nicht als mutig bezeichnen. Höchstens vielleicht als tollkühn oder als verrückt. Er würde, glaube ich, sagen, das kam ja auch so ein bisschen raus, als Katrin die Geschichte da am Turm von Kirill Ungol vorgelesen hat. Er hat es einfach getan, ohne groß drüber nachzudenken. Sein Ziel war einfach, er muss seinen Herrn Frodo retten. Und wie er das macht, das wird sich dann geben, wenn er die nächste Treppe hochgegangen ist, wenn er oben im Turm ist, wenn er die Orks zu Gesicht bekommt. Für ihn war das ja vielleicht beinahe selbstverständlich. Im Nachhinein hat er vielleicht festgestellt, ja, das, was ich da gemacht habe, war ganz schön mutig, aber jetzt reden wir von was anderem.
Ja, ich glaube auch, Christian.
Es kommt ja schon ein bisschen vorher in der Szene, als sie darüber diskutieren, dass sie in den Geschichten sind oder dass die großen Geschichten immer weitergehen. Da ist es ja, sagen sie ja auch, also die Leute, die in der Geschichte sind, die werden wahrscheinlich auch nicht gesagt haben, wir machen jetzt die großen Heldentaten, sondern die haben halt gemacht, was notwendig ist. Und so ich denke eigentlich auch, Sam wird es anschließend auch noch so gesehen haben. Er hat halt gemacht, was notwendig ist und nicht, weil er jetzt der besonders mutige, tolle Kerl ist, sondern weil eben er an der Stelle war und das gemacht werden musste.
Es musste getan werden, ne?
Ich finde ja immer so ein bisschen, wir haben den großen Luxus als Leserinnen und Leser, dass wir darüber reden können, so im Nachhinein. Das gilt aber im Endeffekt, finde ich, für das eigene Leben generell. Nicht nur für Literatur, sondern wenn ich darüber nachdenke, was ich vor 20 Jahren getan habe, und viel davon war bestimmt nicht besonders schlau, habe ich natürlich in der Situation immer versucht, nach dem besten mir vorhandenen Informationen irgendwie zu handeln und sinnvoll oder vernünftig zu handeln. Und das ist natürlich in so einer Geschichte, man stelle sich einfach nur mal vor, man steht vor Kankra. Ich meine, wir können jetzt im Nachhinein sagen, oh cool, super, hervorragend, super Helden und alles toll. Wenn ich davor stehen würde, würde ich versuchen wegzurennen. Und das ist, wir haben wirklich, wie gesagt, den Luxus, immer so ein bisschen aus der fernen Perspektive, aus der Außenperspektive das zu betrachten. Und ich finde es halt absolut großartig, dass Sam halt so dieser pragmatische Down to Earth, ich bin hier der Gärtner, wenn der Garten nicht im Frühjahr bestellt wird, dann habe ich im Sommer keine Blumen. Also das ist, finde ich, macht auch ich mag den Job sowieso. Ich bin, habe drei linke Hände, aber ich finde, ich bewundere diese Aufgabe halt wirklich Jahr über dafür zu sorgen, sowohl Lebensmittel als auch Schönheit in die Welt zu bringen. Und das überträgt er einfach in all sein Handeln. Er ist halt Gärtner, ich stehe jetzt hier, da ist eine Spinne, wir haben ein Problem. Das Problem muss gelöst werden. Und das ist ein sehr, sehr pragmatisches und sehr, sehr auf die Situation konzentriertes Denken und Handeln. Und Sam macht das, was gemacht werden muss, wie ihr schon gesagt habt. Und da hat man nicht viele andere Möglichkeiten als das, was man in dem Sinne, in dem Augenblick für richtig hält. Und in dem Fall bei Sam ist es ja genau das, was gemacht werden muss.
Ja, vor allem, er denkt ja auch nicht an die Konsequenzen. Was bringt mir das? Ist das realistisch? Wie müsste man es planen? Das ist ja das, was wir so in der Realität immer wahnsinnig gerne tun. Besonders wenn wir überlegen, wenn ich das mache, werde ich dann auch wiedergewählt. Um mal so ein bisschen Aktualität in die ganze Sache reinzubringen.
Sam wird ja später sehr oft häufig wiedergewählt.
Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber es ist natürlich genau richtig.
Wir haben zwei Sachen aus dem Chat zu dem Thema. Einmal von Heike Jordan nochmal. Sam wünscht sich sicher, als mutig zu gelten. Was würdet ihr dazu sagen?
Ich weiß gar nicht. Ich habe immer so den Eindruck, dass Sam sehr, sehr bescheiden eigentlich rüberkommt und oft auch so selber immer sagt, dass er gar nicht, also alles, was er tut, er spielt das ja auch teilweise auch runter hinterher, was er dann getan hat. Und also ich habe so das Gefühl, vielleicht so ganz tief drin, sicherlich, aber so insgesamt würde ich ihn immer als einen sehr bescheidenen Charakter wahrnehmen, der auch gar nicht unbedingt sagt, ich habe da tolle Heldentaten vollbracht. Der sagt halt, ja, das wird krank, das musste ja jetzt sein, ging ja nicht anders. Also der selber, glaube ich, sieht es gar nicht als Heldentat unbedingt.
Ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt genau rauskam, ob das Film oder Buch war, das vermischt sich ja im Laufe der Zeit immer. Ne? Das ist manchmal echt nicht einfach, wenn man dann versucht zu diskutieren, feststellt, man bezieht sich gerade auf das komplett andere, wovon man gerade redet. Aber hier war es, glaube ich, ziemlich im Film, als Samwise und Frodo miteinander reden, wie das dann in diesen großen Geschichten gewesen wäre. Wird man später mal Lieder von ihnen, von den beiden singen, von Frodo, der da mutig weitergegangen ist, oder Samwise, der ihm aufgeholfen hat. Hier kam auch schon das Stichwort von Christiane, Samwise, der Beherzte. Also der Titel gefällt ihm ja durchaus. Aber er lenkt dann ja doch gern ab oder sagt, ja, er spielt es dann runter. Ne? So groß war es ja doch nicht. Und der Hauptheld heißt doch nun ganz klar Frodo Beutlin. Und Frodo nimmt ihm dann den Wind aus den Segeln, dem er einfach sagt, ja, aber Frodo wäre ohne Sam nicht wirklich weit gekommen.
Ja. Das ist tatsächlich,
finde ich, total bewegend an der Stelle.
Ja. Christiane schreibt auch noch, Rosi gefällt es natürlich auch, Zwinker Smiley.
Ja, sicherlich.
Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass sich darüber beschwert, wenn Leute ihn als mutig beschreiben. Aber er wird schon selber sagen, ja, es war aber jetzt nicht so, dass ich jetzt der große Held bin an dieser Stelle, sondern einfach, ich war da und habe das gemacht, was ich tun musste. Es gab ja keine andere Möglichkeit, auch wenn man sagen kann, es gab natürlich an einigen Stellen andere Möglichkeiten.
Aber ich schreibe noch dazu, er ist auch sehr dankbar, als Frodo ihn gegenüber Rosi und dem Gaffer als tapfer darstellt.
Da wird man sich bestimmt nicht drüber beschweren, nein. Selber sagen.
Ja. Na, ich glaube auch, dass Hoffnung und Mut erleben wir ja auch direkt oder indirekt eigentlich immer bei den Menschen, die sich in den Dienst anderer stellen. Also ich meine, ich möchte jetzt ungern diese Frontline-Workers als Begriff benutzen, aber natürlich die Menschen, die jetzt tatsächlich gerade im Gesundheitswesen sich der Krankheit stellen müssen, sich um kranke Menschen kümmern müssen, das sind natürlich die Leute, die das nicht machen, weil sie dafür irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Auszeichnungen bekommen wollen, sondern das ist ihr Job. Und das machen sie, weil sie das für sich als Aufgabe sehen und natürlich als Beruf in dem Sinne, aber gleichzeitig auch als Berufung. Und ich glaube, dass gerade bei Tolkien sehr, sehr viele Charaktere in den Geschichten sich immer wieder in den Dienst anderer stellen. Und ob das jetzt bewusst oder unbewusst geschieht, ist dann immer relativ unabhängig. Es hängt immer so ein bisschen ab. Bei Bilbo ist es ja irgendwann, da gibt es diese Szene, wo die Zwerge ihn alle anschauen und sagen, so, wir haben ein Problem, was machen wir jetzt? Wo am Anfang er ja als völlig inkompetenter, komischer, kleiner, also er ist ja irgendwie kein Meisterdieb, sondern mehr so, keine Ahnung, der kleine Kerl um die Ecke, der da rumhüpft auf der Matte, wenn er beim Reinkommen da irgendwie rumspringt. Und irgendwann ist er derjenige, an den sich die Zwerge wenden, weil er derjenige ist, der sich um die Sachen kümmert. Und das ist natürlich vor allem bei Problemsituationen, wie wir sie gerade haben, bei der globalen Pandemie, dass Menschen sich in den Dienst anderer stellen. Und das sind natürlich die Menschen, die uns Hoffnung machen. Und idealerweise ist ja der Übergang immer, dass wir die Hoffnung gewinnen, auch mutig zu sein und dann auch unseren Teil zu tun. Und ich glaube, das ist immer, es ist oft so eine Schrittfolge. Man bekommt Mut dadurch, dass man kommt Hoffnung dadurch, dass andere etwas erreichen, sich engagieren, etwas leisten. Und im Idealfall, das kann nicht immer passieren, aber im Idealfall natürlich, dass man den Mut hat, selber auch die notwendigen Schritte zu tun, um ein bisschen was Besseres zu tun auf dieser Welt.
Ich würde auch sagen, also gerade die Beziehung zwischen Frodo und Sam, die wir sehen, wo wir sagen, diese Aufopferung von Sam auch für Frodo, das, wie gesagt, ich studiere ja Englisch und das ist ein klassisches Motiv im Altenglischen eigentlich, also das sogenannte Comitatus-Motiv, also dieses Gefährtenmotiv. Und das sehen wir bei Tolkien ganz oft, diese Idee, dass sich jemand für seinen Herrn, die Liebe zu seinem Herrn, zu seinem Kriegsherrn, für den man in der Schlacht auch fällt, für den man sich opfert, sehen wir auch gern bei Kili und Fili, die sich ja vor Thorins Leib werfen. Also das ist immer wieder auch so ein Motiv, diese Kameradschaft im Kampf, sage ich mal so. Und das, finde ich, sieht man gerade bei Frodo und Sam auch sehr stark, diese Liebe von Sam zu Frodo, wo er versucht, ihn zu schützen, den er unterstützt. Aber wir haben ja immer diese Distanz irgendwo zwischen mir. Wir haben immer das, Sam spricht ihn als Herrn oder als Meister an und ich glaube, das ist was man ganz oft so, diese Kameradschaft zwischen Soldaten, zwischen Kämpfern, und das muss auch gar nicht unbedingt ein Krieg sein, das können Kämpfer genauso eben im Job sein, jetzt zum Beispiel gerade im Krankenhaus, aber das ist was, finde ich, was man auch ganz oft wiederfindet bei Tolkien. Oder Chef, ja. Je nach Übersetzung.
Haben eine Anmerkung von Christiane Mooshammer aus dem Chat. Ich frage mich gerade, wie Aragorn in diese Diskussion passt. Erstmal will er sich ja nicht seiner Aufgabe stellen und dazu schreibt Christiane im Buch schon, im Film nein. Was denkt ihr zu Aragorn und seiner Tapferkeit oder seinem Mut?
Also Tapferkeit und Mut kann man, glaube ich, Aragorn nicht in Abrede stellen. Das zeigt, dass er das hat, aber die Aufgabe, die er hat, ja quasi das nächste Zeitalter einzuläuten, ein Königreich zu übernehmen, durchzuregieren und sozusagen alles mal komplett auf links zu drehen, das ist ja keine kleine Aufgabe. Das braucht Kraft, das braucht Zeit, das braucht Ausdauer, das braucht wahnsinnig Geschick. Und da am Anfang mal zu sagen, meine Güte, kann das nicht wer anders machen? Das finde ich menschlich unglaublich verständlich.
Er geht in den Dunhaag und da steht, da kommt keiner wieder raus und er geht trotzdem rein.
Also ja, das macht er erst etwas später, ne? Ja, das stimmt. Nachdem er ein bisschen drüber nachgedacht hat. Und da hat er auch schon einiges erreicht. Das ist ja eigentlich auch fast so ein Befreiungsschlag. Also als ich das damals gelesen hatte, mit diesem dunklen Gang da durch den Dwimorberg und mit den Geistern, dachte ich, meine Güte, gibt es keinen anderen Weg? Also das wäre auch wieder so ein Punkt, wo ich, sind wir bei Kankra, nicht reingegangen wäre.
Ja, das, Christian hat da auch schön darauf hingewiesen. Es ist natürlich ein sehr großer Unterschied zwischen Buch und Film. Mhm. Weil natürlich in den Filmen, die natürlich versuchen, ein bisschen modernere Vorstellungen und Konzeptionen in die Geschichte mit reinzubringen, ja doch Aragorn sehr zum Zweifler gemacht haben. Oder jemanden, der sich so ein bisschen nach dem Imposter-Syndrom nicht so ganz sicher ist, soll ich jetzt, will ich jetzt, kann ich jetzt? Nee, eigentlich nicht. Und im Buch ist Aragorn relativ klar, was er ist und was er sein soll. Ich meine, sein Name ist Estelle, was nun mal Hoffnung heißt. Und natürlich ist das eine Riesenlast. Also das ist gar keine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 ist und sagt, du musst diese Welt retten, dann ist das so von der Erwartungshaltung ein minimaler Druck. Aber im Buch ist es halt eben ganz klar, er hat halt irgendwann auch im Gespräch mit der Mutter und so weiter ja klargestellt, okay, ich nehme diese Aufgabe an und die nächsten Jahrzehnte rennt er durch die Gegend und lernt alles, was er wissen muss, geht in andere Länder, besucht andere Länder, arbeitet und vor allem kämpft auch natürlich mit anderen Nationen gemeinsam gegen den Feind im Osten und er baut sich halt dazu auf. Ich meine, ich finde es halt immer schön, das ist eine von den süßen Szenen im Film, wo halt Ehe irgendwann mal sagt, so in der Extended, glaube ich, dann, wie alt bist du eigentlich? und Aragorn so, nee. So, und das ist natürlich bei den Zeitrechnungen bei Tolkien mit seinen epischen Vorstellungen, das funktioniert natürlich hinten und vorne nicht. Aber davon abgesehen, ich finde, dass Tolkien wirklich benennt, ihm tatsächlich den Namen gibt, also praktisch den geheimen Namen Estelle. Dass das eine ganz, ganz klare, es muss nicht klappen. Das heißt ja nicht, dass Aragorn es schafft. Es ist nirgendwo geschrieben, dass das alles funktioniert. Man braucht also sowohl Hoffnung, dass das klappen könnte, und dann den Mut, die Schritte einzuleiten. Und Aragorn ist im Buch definitiv jemand, der ganz klar sagt, okay, ich muss halt hier hart arbeiten und dann können wir alle nur darauf hoffen, dass es funktioniert.
Er geht ja auch durchaus das eine oder andere Risiko an. Ne? Ich denke da an die Geschichte mit dem Palantir, den sie über Saruman ja gewonnen haben, den er dann des Nachts einfach mal benutzt, um mit Sauron mal ja, zu plauschen. Nicht? Ob das jetzt so schlau war, ist eine ganz andere Frage und dazu gehört auch eine ganze Menge Mut, das durchzuziehen. Und man könnte ihm ja auch vorsagen, okay, da hast du ein bisschen improvisiert. Am Endeffekt war es prima. Aber das hätte auch echt nach hinten losgehen können.
Aber da kommt ein bisschen auch wieder der Name Estelle rein, was ja eigentlich bei Tolkien unterscheidet, ja, dabei Hoffnung zwischen Amdir und Estelle. Das heißt, ja. Das ist die Hoffnung, die eben nicht auf Erfahrung oder auf irgendwelchen Grundlagen, man weiß, das kann funktionieren oder muss funktionieren, sondern es ist die Hoffnung, die sagt, ich muss es jetzt probieren, es wird schon gut gehen sozusagen. Und er sagt, gibt ja selber zu, dass er da bei der Palantir-Aktion, dass das nur ganz knapp funktioniert hat. Aber er hatte halt die Hoffnung, und ich denke, im Buch ist es schon deutlicher, dass er zumindest ab Rat von Elrond eben seine Aufgabe angenommen hat. Auch schon dadurch, dass er eben ab dem Zeitpunkt dann schon das Schwert hat und eben nicht mehr jetzt und eben nicht wie im Film, wo das alles noch länger rausgezögert wird, wo er dann noch länger Zweifel daran hat, was man unterschiedlich sehen kann. Das ist halt eine andere Interpretation. Ich finde den Buch besser, aber insbesondere da er ja auch schon so lange Zeit im Prinzip diese Aufgabe gestellt bekommen hat, um Arwen zu bekommen, muss er erstmal König von Gondor und Arnor werden. Ansonsten hat er da keine Chance.
Ich denke da an ein Zitat direkt nach dieser Aktion mit dem Palantir, sagt Gimli zu Aragorn, so sinngemäß, wie kannst du denn das benutzen? Dann sagt Aragorn so, du vergisst, mit wem du sprichst. Und ich denke, da sieht man sehr deutlich, dass er eben auch weiß, wer er ist und welche Macht er im Endeffekt auch hat und auch welche Macht er einsetzen muss, damit, weil er eben der Einzige ist, der es kann. Also es gibt niemanden sonst mehr. Ein technischer Hinweis, also wenn ihr die Präsentation nicht sehen wollt, dann klickt ihr oben auf dieses blau hinterlegte Minuszeichen bei der Präsentation. Das müsste oben rechts sein. Das ist bei mir so. Und dann sollte die Präsentation verschwinden.
Vielleicht kann man das ja auf YouTube-Stream so einstellen, denn da haben die Leute ja nicht die Möglichkeit, das zu konfigurieren.
Dann sieht man uns viel, viel größer.
das kann Tobias mal ausprobieren. Ich kann da leider bei YouTube nichts dran ändern.
Aber um auf Christian nochmal einzugehen, du hast es so schön erklärt, wir sind zwei unterschiedlichen Arten von Hoffnung, die Tolkien da ja entwickelt. Diese andere Hoffnung, Mensch, wir müssen das jetzt tun, es wird schon irgendwie gut gehen, das stünde uns, um mal wieder auf uns zu kommen, in unserer Welt doch vielleicht auch häufig mal gar nicht so ganz schlecht an, oder? Wie? Was seht ihr dazu?
Das kommt so ein bisschen aufs Sternzeichen an, oder?
das wollte ich eigentlich nicht. Also.
es ist ja menschlich einfach sehr, sehr unterschiedlich. Wer ist bereit für ein Abenteuer und wer nicht sozusagen? Also Bilbo war ja ursprünglich auch gar nicht dafür und hat ganz klar gesagt, wir sind ja nicht so gut mit Abenteuer, gehen Sie mal da woanders gucken tschüss und geht rein und Sie können auch noch zum Tee oder so irgendwie vorbeikommen, aber so, und das ist ja genau der Punkt. Was ich glaube, manchmal finde, was ein bisschen fehlt oder übersehen wird, ist halt, es gibt ja auch immer noch eine Motivation. Es gibt ja immer noch einen Grund, warum oder wofür man Hoffnung und Mut einsetzen kann. Also irgendwie hat man ja dann doch ein Ziel vor Augen. Und bei Bilbo ist natürlich der Anlass, er ist ein bisschen beleidigt, dass die Zwerge sich über ihn lustig machen, weil der hat es ja offensichtlich überhaupt nicht drauf. Und dann siegt ja die gewisse Seite, siegt er dann und sagt, also das kann ich dann doch. Und die Motivation ist natürlich gerade im Augenblick, wenn man es eben auf die aktuelle Situation bezieht, die Motivation ist extremst deutlich, ich will endlich wieder mit euch trinken.
Ja.
Das ist also in Person. Weil natürlich, was ich ja schon gesagt habe, es ist natürlich super, dass wir uns hier sehen können, dass wir uns online treffen können, dass wir was zusammen machen können. Aber es ist kein Vergleich. Und jeder, der auch zum Beispiel im Bereich Erziehung oder an Universitäten und Hochschulen arbeitet, der auf einmal vor einem leeren Publikum stehen und irgendwas machen muss, und die Person kann man gerne mal fragen, gibt es da einen Unterschied zwischen, wenn sie vor 20 Leuten online reden oder 20 Leuten im Raum? Natürlich. Es ist der menschliche Faktor. Das ist die tatsächliche persönliche Kommunikation. Und ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, im gesamten letzten Jahr 2 Umarmungen bekommen. Und da denkt man nicht so drüber nach, denkt sich, ja, ist ja nicht schlimm. Doch, das merkt man spätestens, wenn dann die nächste Umarmung kommt und man so sich so sozial völlig awkward verhält. Das ist halt genau der Punkt. Der menschliche Faktor, die persönliche, direkte persönliche Beziehung ist halt ganz entscheidend. Und das ist für mich, Gottverdammt, definitiv eine Motivation zu sagen, okay, benehme ich mich halt. Und bei Bilbo ist es halt, der Anlass ist, ihr habt mich hier als kleine dumme Wurst dargestellt. Ich kann das aber, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, am Ende ist ein Drache vor meiner Nase. Und das ist natürlich...
Das ist dann das Problem von übermorgen.
Ja, wobei man möchte an der Stelle die Zwerge eigentlich auch gerne fragen, sag mal, jetzt mal unter uns, wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Wir ziehen mal hin, danach sehen wir weiter.
Ja gut, das ist tatsächlich in dem Film besser gemacht, weil sie da sagen, ja, wir müssen nur diesen Arkenstein rausholen und dann haben wir das Problem gelöst, weil wir dann die anderen Zwerge alle aktiviert haben. Ja. Aber im Buch ist es tatsächlich eine starke Lücke da.
Ja. Hat der Film doch was Gutes.
Oh Moment. Oh, Mensch. Hoffnung und Mut sind ja wichtig, aber es gibt Grenzen.
In das Thema wollen wir jetzt bitte nicht hineingehen. Ich hätte noch zwei Charakter, die einmal hat Axel Kleintjes auf YouTube geschrieben, so wie ich persönlich das sehe, ist einer der mutigsten Charaktere Theoden. Was sagt ihr dazu?
Ja. Also Theoden ist ja nun jemand, da ist es tatsächlich ja doch durchaus relativ ähnlich im Buch und auch im Film, mit dem man erstmal nur sehr bedingt rechnen kann, weil er sich völlig zurückgezogen hat aus bekannten Gründen und quasi handlungsunfähig ist, um einfach mal sozusagen das als gegeben hinzunehmen. Und sich dann, nachdem ihm die Situation klar geworden ist, sich tatsächlich mal auf sein Amt besinnt. Ja, ich bin König. Mensch, ich habe eine Verantwortung für mein Volk. Er schickt das weg, dass sie in Sicherheit sind und dann doch nur eine Streitmacht aufzustellen. Es ist wieder so ein bisschen, das ist so fast wieder die Brücke, die wir vorhin hatten zu Samwise. Er macht das, weil das sein Job ist, weil es seine Aufgabe ist und weil es getan werden muss.
Ja, wobei ich tatsächlich bei Theoden auch noch ein bisschen mehr dieses klassische Heldenmut Thema sehe, dass er sagt, also bei Hans Klamm, also wenn wir jetzt hier verzweifelt in der Burg sitzen, wir am Morgen reiten wir raus und sterben heldenhaft.
Ja, das hast du ja gerade auch gesagt, so dieses Nordische mit dem Christlichen, was das ist, ich würde auch sagen, so Theoden hat sehr diese nordische, wir gehen jetzt alle sterbend unter Ragnarök und jetzt vorwärts in den Tod. Und ich meine, das ist, ja, Entschuldige.
Nee, ich wollte nur sagen, hat Eomer ja dann auch geerbt im Battle of Pelennorfield.
Ja, Eowyn ja auch bis zu einem gewissen Grad, dass sie da, sie reitet ja ganz bewusst in die Schlacht mit dem Ziel zu sterben, auch irgendwo in so einer so Suicide-Mission-mäßig. Und ich finde, das ist eine ganz andere Form von Mut, die gerade wir heute gar nicht mehr so haben. Diese Idee, ich gehe jetzt sterbend unter und nehme jetzt so viele mit, wie ich kann, das ist halt auch eine sehr kriegerische Idee. Aber also dieses, ich meine, das finde ich, am meisten sieht man das auf den Pelennor-Feldern, auch bei Theodens Rede, die er da hält, dass er sagt so und jetzt vorwärts und wir gehen jetzt unter. Und das ist, finde ich, ja, es ist was einem heute, finde ich, völlig fremd ist, so diese Art des Heldenmutes, die da so dargestellt wird.
Ja, aber gerade die Einstellung, ich gehe jetzt unter, nehme viele mit, dass uns das fremd geworden ist, da bin ich recht dankbar dafür.
Ich wollte das jetzt nicht als negativ darstellen. Weiß ich, das meine.
hier steht im Chat gerade, das, was Theoden tut, könnte man das als Mut ohne Hoffnung bezeichnen. Mutig ist es, das ist, glaube ich, ohne Frage, aber hat er jetzt noch so einen Funken Hoffnung oder sagt er, ich bin der König, ich sterbe und ich mache hier meine gottverdammte Mission einfach?
Ich glaube, er hat jetzt nicht Hoffnung für sich selbst, aber ich glaube schon, dass er die Hoffnung hat, dass mit seiner Tat eine bessere Welt hinterlässt oder dass er hofft eben mit seiner Tat, dass seine Kinder, seine Nichten und Neffen und dass die Generation danach eben zu leben hat. Also ich würde schon sagen, da wären wir wieder bei der Frage der Motivation, die Marcel gerade angesprochen hat. Das ist eine Motivation, dass man sagt, ich habe für mich selber vielleicht keine Hoffnung mehr, aber ich habe die Hoffnung für andere, dass es für andere besser wird durch meine Taten. Und das würde ich sagen, ist schon klar Hoffnung.
Berühmte größere Ganze, ne?
Ja, genau, wo man selber ein kleiner Teil ist.
Ich finde, was Theoden ja auch ausmacht, ist, Tolkien wird ja öfter mal vorgeworfen, dass er doch relativ plakative und einseitige Charaktere hat. Und wenn man Theoden jetzt darauf reduzieren würde, dass es dieses nordische Ideal und Ragnarök und was auch immer ist, im Sinne von, mir ist sowieso alles wurscht, wir haben sowieso keine Hoffnung. Theoden ist ein sehr, sehr viel, unglaublich vielschichtiger Charakter, wenn man mal ein bisschen sich die Mühe macht, nachzulesen. Weil zum einen der Anfang seines Mutes besteht ja im Endeffekt darin, und das ist sehr, sehr aktuell, und das müssten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, er wird ja, und da betone ich das Buch, bitte, Er lebt ja in einer Welt, in der ihm falsche Informationen zugeflüstert werden, wo alles, was Zurückhaltung ist, alles, was Angst ist vor allem, er wird ja in einer Welt aus Angst gehalten. Alles, was er tun könnte, alles, was aktiv wäre, alles, was positiv wäre, wird ihm ja von Grima erzählt, nee, du bist ein bisschen alt, lass mal lieber, du hast die Kraft nicht, das ist eher falsch, das ist zu gefährlich für das Land und so weiter. Und das ist ja genau das, was Fake News und Willkommen im 21. Jahrhundert, gerade unter so einer globalen Pandemie, immer wieder hochgekocht und missbraucht wird, ist Ängste zu schüren. Ängste, die gar nicht da sind, die einfach nicht existieren, die einfach nur erfunden sind. Aber weil wir natürlich in der kleinen Welt existieren, wenn man nur zu Hause sitzt, ich muss mich ja auf Informationen verlassen können. Und wenn die Informationen, die ich bekomme, falsch sind, werde ich falsch handeln. Und irgendwann wird das halt aufgebrochen und die Angst, dieses Netzwerk der Angst wird durchbrochen durch Gandalf, der mal zeigt, nee, du siehst zwar, da sind die Probleme, da sind die Schwierigkeiten, die sich stellen und es ist wirklich eine miserable Lage, aber du bist in der Lage, was zu tun. Du kannst das machen. Und da fängt es mit Theoden an. Und zum anderen ist es auch so, dass die Rohirrim durch die Gegend reiten und sagen, oh mein Gott, wir gehen sowieso alle unter, wird abgemildert durch einen ganz wesentlichen Punkt, der bei Theoden immer wieder betont wird. Das ist Bündnistreue, das ist Kameradschaft. Das ist, wir gehen ja nicht nur hin, weil wir Bock haben, umzukommen. Das möchte niemand von denen, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern sie haben halt einen Eid geschworen. Sie haben gesagt, wenn wir ein Problem haben, dann kommen wir. Und das ist die Aufgabe, die sie erledigen. Natürlich mit der Möglichkeit, dass sie alle sterben werden. Das ist sicherlich die Gefahr. Aber der Punkt ist, wir halten zusammen. Selten waren zwei Völker so große Freunde, das ist ja, was Aragorn und Eomer besprechen und auch deutlich aussprechen im Text selber. Selten war eine Freundschaft so wundervoll wie die zwischen unseren beiden Völkern, weil man sich gegenseitig hilft. Und das ist auch wieder so ein Faktor, der mir bei Theoden halt auch unheimlich gut gefällt und warum ich ihn sehr, sehr schätze, ist, er will helfen. Seinem eigenen Volk natürlich, den Menschen, denen er verantwortlich ist, aber auch den Bündnistreuen in Gondor, dass wir sagen, wir kommen, egal was passiert, wir sind da, Ende. Und wir sind in der Pandemie, wir können nur das im kleinen Rahmen tun, was halt machbar ist, und das ist halt für andere irgendwie da sein. Und unsere Stärke darauf zu verwenden, geht's dir gut? Ist alles okay? Kann ich irgendwie helfen? Brauchst du irgendwie was? Trinken geht halt. Also ich trinke jetzt, wenn es geht, jeden Mittwochabend mit meiner alten Freundin und Vermieterin in Berlin. Das nennt sich Zaufen. Zoom plus Saufen. weil halt irgendwas müssen wir tun. Und wenn es halt gegenseitig eine halbe Stunde quatschen ist und was dabei trinken.
Ich würde gerne noch betonen, dass das nordische Motiv nicht so oberflächlich ist, wie es heutzutage dargestellt wird. Das ist natürlich tatsächlich eigentlich so, wie du es gerade zusammengefasst hast. Das ist auch ein Motiv, weswegen Tolkien es ja so sehr bewundert hat. Es wird leider heute ein bisschen in modernen Filmen sehr oberflächlich und plakativ dargestellt. Das muss ich doch kurz verteidigen.
Wo kommt unser Dank im Chat?
Ja.
Wir hätten einige Anmerkungen dazu aus dem Chat. Ich versuche sie gerade mal durchzugehen. Einmal sagt Anja Fitschen, die mutigsten Taten bei Tolkien kommen immer, wenn die Hoffnung geschwunden ist. Fragezeichen.
Worauf ich dann geschrieben habe, wenn Amdir geschwunden ist.
Nicht ja, genau. Er hatte das schon so diskutiert.
Stimmt, das ist dieses Doppelhoffnungsprinzip. Ne? Genau.
Der gewissermaßen setzt dann Estil quasi ein. Ne? Wenn Amdir geschwunden ist, dann tritt Estil zutage.
Ja.
Dann hatte Wolfgang Wettachke dazu geschrieben, Mut ist ja tatsächlich etwas dennoch zu tun, obwohl man Angst hat. Keine Angst zu haben ist nicht mutig, es ist gedankenlos.
Ja, da fällt mir wieder so ein anderer großer Film ein, der ja popkulturelle Spuren hinterlassen hat, wo der Hauptheld, der gerade bei seinem Meister in der Lehre ist, sagt, er wird schon keine Angst haben, wenn er in diese dunkle Höhle runtersteigen muss und sein Lehrer, der ein kleiner grüner Gnom mit langen Ohren ist, ihm sagt, doch, Angst haben du wirst. Und insofern hat Wolfgang, der das geschrieben hat, absolut recht. Es ist keine gute Idee, gar keine Angst zu haben. Es ist eine gute Idee, mit Angst umgehen zu können. Und wie Marcel es auch wieder zusammenstellt, wir kriegen im Moment unglaublich viele Ängste direkt auf den Frühstückstisch gelegt und dies und das. Und davon stimmt eine ganze Menge gar nicht. Aber sobald wir mit uns diesen Ängsten hingeben, haben wir ein Problem. Dann handeln wir falsch. Also dass diese Ängste dürfen nicht komplett unser Handeln bestimmen. Aber gar keine Angst zu haben, ist auch keine Option.
Ich wäre aber tatsächlich immer noch misstrauisch, wenn mein Lehrer so komisch reden würde.
Ja, obwohl da hat man schon ganz andere Dinge gehört, aber du hast natürlich recht. Ich würde mich auch wundern, wenn mein Lehrer nur 50 Zentimeter groß wäre.
Ja.
Und er nicht die Ohrhaare rausschneidet.
Das war jetzt too much information, aber gut.
Zurück. Ja, das wurde hier schön kommentiert. Wenn 800 Jahre alt du bist, Grammatik lernen du nicht nötig hast.
Das ist richtig. Ja.
Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Du hast angefangen, Uli.
Entschuldigung, mein Fehler.
Bei YouTube hat Stefanie Rüdgerich geschrieben, denke nicht, dass diese Art Heldenmut, ich nehme an, es zieht sich auf die nordischen Heldenmut, heute fehlt, da braucht man nur nach Myanmar schauen. Also wieder eine tagesaktuelle Sache.
Das, ja, da ist wieder der Punkt, ich könnte dabei drauf gehen. Und wir haben gesehen, es sind unglaublich viele Tote mittlerweile dort. Und ob die Leute damit alle gerechnet haben? Wahrscheinlich schon.
Und auch bei Protesten vielleicht. Also nicht in dem Ausmaß, aber also wenn man jetzt so guckt, bei den Black Lives Matter-Protesten zum Beispiel.
Oh ja.
Das war ja auch vielfach, was man da so gemacht hat, war man sich auch nicht so sicher, wie gut man aus der Demonstration wieder rauskommt. Trotzdem ist man hingegangen und hat eingestanden für die Sache. Das ist ja auch, denke ich, was ein sehr wichtiges Motiv immer wieder ist.
Die pervertierte Fassung davon lautet, ich gehe auf eine total sichere Situation. Mir kann gar nichts passieren. Aber eigentlich ist das eine totale Heldentat, weil ich jetzt ganz super bin. Naja, ihr wisst ja, muss ich nicht ins Detail gehen.
Dann das nächste hat Silvia Lindner geschrieben. Auch Gimli und Legolas haben Hoffnung, denke ich. Als sie nach der Schlacht von Helms Klamm Pläne machen, die Höhlen von Aglaurond zu besuchen, wenn wir beide aus den Gefahren, die uns erwarten, heil zurückkehren, wollen wir eine Weile zusammen wandern. Du sollst mit mir Fangorn besuchen, ich werde dich begleiten, um Helms Klamm zu sehen. Schreibt sie hier als Kommentar, denke ich.
Ich finde es auch sehr schön, dass Tolkien diese Situation natürlich sofort wieder nutzt für einen kleinen, flachen Witz. Weil als sie da irgendwie vor Fangorn stehen und er irgendwie sagt so, ja, ich bringe ja meinen Kumpel mit, und er zeigt auf den Zwerg und ihm fällt so die Axt runter. So. Und Fangorn sagt, wollen wir mal nicht so hastig sein. Das ist deswegen, ne, Laughter in Middle-Earth, ein eigener Band allein nur zu dem Thema. Weil das ist halt auch Hoffnung und Mut. Ich meine, wir reden da jetzt schon die ganze Zeit drüber. Deswegen habe ich eben diese kurzen Gedichte aus Abenteuer von Tom Bombadil vorgelesen. Zwischendurch, wenn es nur der schwarze Humor ist, wir müssen zwischendurch auch einfach mal wirklich lachen und sagen, nee, heute nicht. Heute blende ich mal die sozialen Medien aus, heute blende ich mal alles aus und ich lese halt irgendeinen Blödsinn oder schaue mir irgendeinen blöden Film an. Und weil man dann doch wieder, man braucht ja auch Kraft. Das ist ja ein Thema, das ist ein Wort, das noch gar nicht groß gefallen ist, jetzt in so einem bisherigen Gespräch. Für Hoffnung und Mut muss natürlich auch eine Kraft da sein. Also was eben vielleicht mit Motivation ja angedeutet worden ist. Man muss irgendwo die Energie finden, sich aufzuraffen. Was halt Theoden ja macht, nachdem er die Angst überwunden hat, findet er wieder die Kraft und die Energie zu sagen, ich handle jetzt. Und was auch im Chat ab und zu mal erwähnt worden ist mit dem Begriff handlungsfähig. Dass man wirklich in der Lage ist zu sagen, so aus Hoffnung und aus dann Mut passiert dann auch tatsächlich eine Handlung. Also tatsächlich handeln und wandeln, dass dann wirklich irgendwie was Besseres passiert. Dass es ein paar Leute gibt, die sagen, wenn wir irgendwie eine blöde App haben, die nicht funktioniert, dann machen wir halt eine andere. Oder wir machen irgendwas anderes, was irgendwie besser funktioniert als das, was uns vorgesetzt wird. Das ist ja die Hoffnung, dass irgendwie Leute irgendwann sagen, aus dieser miserablen Situation, wir versuchen, was Gutes draus zu machen. Wir versuchen, die guten Dinge zu finden. Und wenn wir sie nicht gefunden haben, wir suchen mal danach.
Ich finde, das ist auch was eine Stärke von Tolkiens Werken so für uns. Also, dass wir auch, finde ich, aus diesen Werken auch eine gewisse Stärke oder eben, wie du jetzt auch gesagt hast, die Tom Bombadil-Gedichte, daraus schöpfen wir auch für uns eine gewisse Stärke und Hoffnung. Und also ich finde, das hat für mich persönlich auch gerade die fantastische Literatur häufig auch nochmal mehr als normale. Und ich finde, Tolkien sticht da schon besonders raus. Da schöpfe ich für mich auch neue Hoffnung und neue Stärke, wenn ich das gelesen habe, weil man sich eben auch ja mit den Charakteren identifiziert, weil man eben von Leuten wie Bilbo oder Aragorn liest, eben von den Menschen in den großen Geschichten, die weitergegangen sind. Und das ist dann also fast wie so eine Geschichte in der Geschichte ja auch. Also sowohl wie Sam das erlebt hat und ihn diese Geschichten motiviert haben, motivieren uns ja auch die Geschichten und geben uns die Hoffnung, weiter vorwärts zu gehen und eben das zu machen, weil wir eben dann vielleicht an Bilbo denken und Bilbo hat das Richtige gemacht und jetzt mache ich auch das Richtige.
Absolut, wie ist es schon heißt, wir brauchen ab und zu mal was Nettes und eine Geschichte, die mit unserer Welt nur sehr, sehr bedingt was zu tun hat, wie eben der Hobbit oder der Herr der Ringe, das dann zu lesen, das ist großartig. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen traurig, wenn ich gesagt bekomme, ach Mensch, du mit deinem Eskapismus liest da irgendwelches Ausgedachtes, jetzt stell dich mal in die Realität, wir haben hier Probleme, pack sie mal an und ich da sage, ja, das mache ich, indem ich mir erstmal so ein bisschen Kraft einlese. Und wieder was Nettes habe, weil dann habe ich meine Motivation. Ich kann mich nicht ständig mit schlechten Dingen zuballern. Habt ihr das auch schon gehört?
Ja, dann mach du ruhig.
Also mein Eskapismus ist mittlerweile mir so ein Blödsinn nicht mehr anzuhören.
Das auch.
Weil tatsächlich, also ich natürlich erlebt man das, gerade wenn man natürlich ein bisschen in der Welt unterwegs ist und sich mit dem Thema Tolkien so ein bisschen beschäftigt. Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist oftmals die Diskussion zwischen, was kann Fantasy oder die Fantastik generell eigentlich leisten? Und ich finde, in den letzten Jahren hat die Fantastik ganz deutlich gezeigt, dass sie erstens sehr aktuell sein kann und zweitens sowieso eine ganz bahnbrechende Funktion jetzt mittlerweile auch wieder übernimmt, wo ja viele neue Autorinnen und Autoren Geschichten schreiben, die ins Moderne und in die tagesaktuelle Geschichte halt, also die ganzen Hugo Awards, wenn man die letzten Jahre sich anschaut, was da an Romanen erschienen ist aus der Fantastik, ist es einfach sehr beeindruckend. Und das ist ja auch das, was Tolkien immer wieder erwähnt, und Fairy Stories und andere Sachen. Man kann mit diesen, wenn man die Distanz nimmt, aus dem Realismus rauszugehen, man kann viel ganz andere Bilder und vor allem das Bigger Picture, also das größere Gesamte zeigen, als wenn ich nur klein, klein, klein jeden Tag erzähle, ich habe jetzt mit meiner Oma irgendwas besprochen, das bringt ja nichts. Sondern ich muss ja mal, man muss Abstand nehmen, um sich einer Situation bewusst zu werden. Und wir alle müssen Tag für Tag irgendwie funktionieren und gucken, dass irgendwas läuft. Aber das Problem, das wir eigentlich haben, können wir nur lösen, wenn wir uns mal zurückziehen und sagen, okay, und das ist die Fantasy oder ja, die Science Fiction.
Und also dieser Eskapismusvorwurf, den, ich glaube, wir kennen den alle als Fantasy-Leser, ja, durchaus. Und ich finde, also eben, was du gesagt hast, dieses Bigger Picture und auch dadurch, dass man in der Fantasy nochmal mehr Handlungsmöglichkeiten im ersten Moment hast, weil du eben zaubern kannst oder weil eben irgendwie Drachen dabei sind oder so, kommt man auch nochmal auf Lösungsansätze, die man vielleicht in seinen kleinen Kopf erstmal gar nicht drauf kommt. Und dann kriegt man neue Ideen und oh Wunder, sie funktionieren auch in der Wirklichkeit. Oder ich meine Erfindungen, also ich meine die Schiebetüren aus Star Trek, die haben wir jetzt in Wirklichkeit und so. Also es ist ganz viel, wie Fantastik so unsere das beeinflusst. Und ich habe einmal ein sehr schönes Zitat gelesen von Michael Ende, der mit der unendlichen Geschichte tatsächlich so seine Antwort auf diesen Vorwurf gemacht hatte, der gesagt hat, die Fantastik und also generell die Literatur, vor allem die fantastische Literatur, geht über das unmittelbar Nützliche hinaus. Es gibt mehr als nur das unmittelbar Nützliche. Es gibt Werte, es gibt Sachen, die uns was bedeuten. Die Motivation, morgens aufzustehen, woher nehmen wir die? Die kommt nicht aus irgendwas Direktem, was da ist. Und ich finde, das ist der große Beitrag der Literatur allgemein. Und ich finde gerade in der fantastischen Literatur, und ich kenne das als Student auch gut, wenn man Englisch und Philosophie nicht auf Lehramt studiert und dann immer gefragt wird, was willst du denn damit mal machen? Und es wird nicht besser, wenn ich jetzt Mittelalterstudien anfange. Aber das ist eine Sache, ich sage immer, das ist eine Bewahrung von Wissen und es ist auch etwas, was uns allen eine Motivation gibt, was uns allen diese ganzen Geschichten von früher, der Beowulf, der so viel in Tolkien auch wiederzufinden ist und viele andere Sachen, das ist so viel, was uns Hoffnung gibt, was uns die Motivation gibt, morgen aufzustehen. Und ich finde, also jeder, der mit Eskapismus da kommt, dem kann man nur sagen, ja, in deiner Welt will ich auch nicht leben. Also.
Dazu vielleicht ja, dazu passt zwei ja Zitate. Wunderbar. Ne?
Ja, von anderen Autoren. Einmal, was Christiane geschrieben hat von C.S. Lewis. Eskapismus ist nur für denjenigen ein Schimpfwort, der im Geiste Gefängniswärter ist. Wo wir natürlich auch an Tolkiens Zitat denken, dass eben jeder, der im Gefängnis sitzt, möchte doch gerne da ausbrechen. Und das ist eben, was der Eskapismus auch leisten kann. Und dann natürlich von Ursula Le Guin, das bekannte Zitat, das nicht von Tolkien ist, Eskapismus, Fantasy ist eskapistisch und das ist ihre Stärke oder it's glory auf Englisch. Vermutlich das meiste fälschlich zugeschriebene Zitat für Tolkien. Genau, also eben dieses Eskapismus ist eben irgendwie kein Selbstzweck, sondern es hat eben eine Funktion. Das ist eben das, was... Also Eskapismus positiv besetzen.
Und ich bin auch,
das ist eine schöne Forderung, ja.
Ich finde, das Wort Eskapismus gibt auch so die Vorstellung, man hat, man würde in eine andere Welt flüchten und die andere verlassen. Aber es ist ja eigentlich eine Erweiterung. Also es ist eigentlich nicht Eskapismus in dem Sinne, dass wir die eine Welt für die andere verlassen, sondern wir erweitern unsere eigene Welt. Und das, finde ich, ist schon auch ein großer Unterschied.
Also wir müssen noch mal ganz, ganz praktisch sagen, wenn man die Möglichkeit hat, was zu lesen, hat man die Möglichkeit, ferne Welten, Planeten, Spezies, Techniken und sonst irgendwas kennenzulernen. In der Regel kommen die meisten Leute nicht über 50 Kilometer von ihrem Heimatsort raus. Mhm. Und der Punkt ist, dass die Fantasy und die Science Fiction sind die geistigen Reisen, die den menschlichen Geist formen können, wurde im Alltäglichen, wie du eben sagtest, Sophie, das unmittelbar Nützliche. Ja, mein Gott, ich meine, ich weiß auch, wo ich einkaufen gehen kann, aber das hilft mir ja nicht beim morgendlichen Aufstehen. Okay, ich brauche meinen Espresso am Morgen, das ist natürlich wichtig. Aber das ist ja, man braucht ja tatsächlich ein Ziel, eine Hoffnung, eine Vorstellung, eine Vision irgendwie im Leben, weil einfach nur arbeiten gehen, den meisten ist ja auch nicht klar, dass wenn sie von morgens früh abends bis 5, 6, 7, 8 das immer arbeiten, wenn sie nach Hause kommen, gucken sie sich Fernsehen an oder Netflix oder lesen ein Buch oder spielen oder machen irgendwas anderes. Und all das ist kreativ, in der Grund immer literarisch, weil alles muss erstmal geschrieben werden. Ein Film ist immer erst ein Drehbuch. Eine Serie ist immer erst ein Drehbuch. Alles, irgendjemand hat was Kreatives geleistet. Und das ist immer so ein Vorwurf, wo ich mir denke, könnt ihr mal 3 Sekunden lang nachdenken? Ihr werft Leuten vor, dass sie was Kreatives erschaffen, aber ihr seid Konsumenten. Und das ist so ein bisschen diese Schwierigkeit, die in der Diskussion nie richtig klar wird und wo der Eskapismusvorwurf so albern ist. Weil konsumieren ist schon cool, aber verstehen, wie das entsteht, ist nicht vorhanden. Und da bringe ich mir immer, ja, okay, dann weiß nicht. Also ich gebe den Leuten 3 Sekunden, wo ich mir denke, okay, da ist noch Hoffnung. Da können wir eine Diskussion haben oder es geht dann in die Hose und dann ist einfach Zeitverschwendung. Also das muss man irgendwann auch erkennen, leider.
Es geht ja auch immer so ein bisschen um die Bewertung. Sich jedes Fußballspiel anzusehen, 3 Telenovelas gleichzeitig auf Netflix zu folgen, das ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert. Das ist
ich finde den Zusammenhang geil. Fußball und Telenovela.
Ja, das kam mir gerade so.
Ähnliches Niveau.
Ja, ich dachte, wir vereinfachen das hier mal, aber...
Ja. Also, ich liebe Telenovelas, die sind großartig. Also, ne, gibt's gute Sachen.
Gut, ich gucke mir lieber ein Fußballspiel an, aber egal. Worauf ich hinaus wollte, ist, die einzelnen Dinge sind gesellschaftlich in irgendeiner Form aufgeladen, haben dort eine gewisse Bewertung. Das ist endlich mal so ein Bereich, wo das Wort Mainstream seine Berechtigung hat. Und Dinge, die ein Großteil der Gesellschaft gut findet, sind dann positiv. Und viele kleinere oder viele Dinge, die ein Großteil der Gesellschaft vielleicht komisch findet, Alter, da laufen Leute mit kurzen, also so irgendwie so kurze Typen mit langhaarigen Füßen rum und schmeißen Ringe in Vulkane, geht's noch? Also es wird ja doch immer sehr gerne runtergemacht, abgelästert. Das könnte man ja in anderen Bereichen letztendlich ganz genauso tun. Und wer sagt denn eigentlich, dass das, was ich da gucke, gut ist oder nicht gut? Letztendlich ich selber, weil es mir gefällt oder eben nicht.
Ja. Wobei bei Mainstream hat ja Tom Schippe gesagt, inzwischen ist Fantasy-Literatur Mainstream.
Wenn man auf die Verkaufszahlen und die Verbreitung guckt, hat er absolut recht.
Ja.
Spricht ja auch für die Fantasy eigentlich, dass es immer mehr Leute gibt, die es gerne lesen wollen.
Na unbedingt.
Deswegen bitte mehr ins Curriculum.
Dann müsste aber auch definitiv mehr Krimi und mehr Romance.
Ja.
Ich bin und, war das der Vampir-Romane?
Das ist ja auch irgendwo Fantasy.
Ja.
Gut, nachdem wir jetzt
ein bisschen abgeschweift sind, aber das ist das Schöne genau, daran.
Gar nicht.
Wollte ich kurz zurück zum Thema führen. Wir haben nämlich noch einen Kommentar von Heidi Steimel. Verurteilt Tolkien nicht Hoffnungslosigkeit oder Mutlosigkeit? Ich denke an Aragons Mutter, die Hoffnung selber verloren hat, aber Hoffnung anderen weitergab. Aber das ist noch zwiespältig.
Na, verurteilt ist ein hartes Wort.
Naja, hat...
Da zum Beispiel... Sag ruhig, ich bin ja nur zur Moderation da.
Du bist herzlichst eingeladen, selbstverständlich. Jeder Redebeitrag ist ja herzlich willkommen. Nein, Tolkien hat ja tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben zu Ofornmod, zum Übermut, wo er genau dieses Thema anspricht, wo er natürlich als gläubiger Christ selbstverständlich ein ganz anderes Konzept hat von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und dieses von wegen, wir reiten in den Tod und das muss jetzt irgendwie alles so sein, wie es sehr verkürzt in vielen der Geschichten, mit denen er sich wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, dargestellt wurde. Das geht natürlich für ihn nicht. Er ist Christ, er muss die Hoffnung haben. Für ihn ist die Eucatastrophe halt genau das Thema. Und ich sehe schon, Sophie, bitte, mach, müsst ihr gleich sofort...
Ja, bitte. Ja, nee, sag ruhig, nee, du bist doch fertig.
Also der Punkt ist halt der, dass für Tolkien als gläubiger Christ, und natürlich spielt er als römisch-katholischer Christ, muss das indirekt in seine Geschichten mit reingeschrieben haben. Es ist immer die Hoffnung, es ist die Erlösung. Und die muss am Ende dieses Joyous Turn, was ja die Definition für die Eucatastrophe ist, die muss es geben in meinen Geschichten, die ich schreibe. Das heißt nicht, dass andere Geschichten nicht geschrieben werden sollen oder nicht anders laufen sollen oder sonst irgendetwas, aber für ihn als Wertekatalog ist deswegen ja auch, darüber reden wir heute, Hoffnung und Mut. Weil Tolkien einer von den Schriftstellern ist, der bewusst oder unbewusst diesen Wertekatalog mit einschreibt. Und ich möchte den großen anderen Namen, der auch schon hier zitiert wurde im Chat, nicht erwähnen, wo alles, was Hoffnung angeht, überhaupt nicht geht, weil da werden einfach alle abgeschlachtet, umgebracht und verstümmelt. weil es halt geil aussieht und halt passt und Action bringt. Aber für Tolkien geht es halt nicht. Deswegen kann man die beiden auch ganz schlecht miteinander vergleichen, weil das ein ganz anderer Wertekatalog ist, der mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen argumentiert. Und ich muss zugeben, ich mag da Tolkien schon ein bisschen mehr.
Ich habe das Zitat bloß reingeschrieben, das passte so, als du davon sprachst, dass wir in andere Welt bereisen. Ja, nur kurz zu dem Ofornmode, muss ich jetzt mal kurz abnörden. Also der Ofornmode, da gibt es große Diskussionen, ob das jetzt Übermut heißt oder sowas wie Großzügigkeit. Also da gibt es große Diskussionen und das ist auch nicht ganz geklärt, ob das jetzt etwas Negatives oder etwas Positives ist. Und die meisten dieser Geschichten, also wir denken, also wir kennen natürlich durch Homecoming of Beornoth, das ist ja The Battle of Maldon, das ist eine Schlacht, wo wir wenig christliche Sachen, ja genau, wo wir recht, ich habe schon gesehen, genau, wo sehr wenig Christentum drin ist, aber letztendlich muss man sagen, diese Literatur, die Tolkien da gelesen hat, das Altenglische, das ist ganz stark christlich geprägt, auch der Beowulf hat viel mehr christliche Züge, als man immer so im ersten Moment annimmt. Und da ist schon sehr stark dieses Motiv auf das Afterlife, auf das, was danach kommt. Und da ist diese Hoffnung durchaus auch vertreten. Und ich glaube, dass Tolkien das auch sehr gefallen hat, diese Kombination aus diesem Heldenmut, diesem, man sagt immer so schön, dem Pagan, was ich eigentlich so einen schönen Begriff finde, aber für diese nicht-christlichen Glaubensaspekte und dann eben diese Kombination mit dem Christentum. Und das, was wir eben in Herrn der Ringe auch immer wieder so finden, das kommt ganz viel auch im Altenglischen wieder. Und das ist, gibt es ein Gedicht, wo das davon spricht, so, das ist vorbeigegangen, was jetzt auch kommt, wird auch vorbeigehen. Und das sind viele Sachen, die Tolkien, glaube ich, auch sehr geprägt haben. Und die haben das durchaus auch mit der Hoffnung.
Was ich eben sagen wollte, die Stelle, die ich lesen werde heute Abend auch spät, um eine kleine Werbung zu machen, da geht es tatsächlich auch um, ich denke, ganz konkret, ich werde aus den Kinder Hurins lesen und da geht es, glaube ich, in der Stelle ganz konkret darum, dass Tolkien verurteilt, wenn man die Estel, also die Hoffnung auf göttliche Intervention verliert. Aber da werde ich dann noch was zu sagen, wenn ich es lese. Dann wollte Christian noch was
sagen. Dass Tolkien da sozusagen darauf besteht, dass im Endeffekt ein gutes Ende sein muss. Insofern natürlich darf man dann auch die Hoffnung nicht verlieren. Sieht man ja dann auch daran, dass er seine Fortsetzung für den Herr der Ringe, den New Shadow, abgebrochen hat, weil er eben da keine Chance gesehen hat, weil es ihm zu deprimierend geworden ist.
Ich finde es vor allem sehr, sehr witzig, wenn man im Zusammenhang halt sieht, dass natürlich Jahrzehnte später sehr viele Geschichten genau in dieser Thematik veröffentlicht werden und sehr erfolgreich sind. Und er sagt so, ja, nee, finde ich zu lame. Danke. Großartig.
Gut. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt?
Die Zeit geht schnell rum, was?
Ich habe noch jede Menge Fragen vorbereitet, also daran wird es nicht scheitern. Wir machen heute ja quasi in den Lesungen, wir haben eine Art Zeitreise. Wir fangen ja mit dem Herr der Ringe an, gleich kommt der Hobbit und dann ist die Marillion. Und ich wollte euch noch fragen, ob ihr da Unterschiede seht in der Art Hoffnung und Mut in diesen drei Werken.
Also, wenn ich damit einfach mal anfangen kann. Die Hoffnungslosigkeit oder das Fastverzweifeln, die völlige Verzagtheit, die finde ich eher im Herrn der Ringe. Im Hobbit geht es auch schön zur Sache. Da gibt es fiese Situationen, aber dass jemand an sich selbst beinahe zerbricht, das haben wir da nicht. Könnte aber auch der Zielgruppe geschuldet sein.
Ich würde sagen, dass Silmarillion ist so das deprimierendste von allen dreien vielleicht. Oder das, wo die Hoffnung, finde ich, oft sehr versteckt ist und die man oft sehr suchen muss. Also da, wenn man, also ich würde auch sagen, so der Hobbit hat eben vielleicht auch durch die Zielgruppe, der ist insgesamt sehr positiv. Beim Herrn der Ringe ist es, finde ich, eine schöne Mischung. Und ich finde, das Silmarillion ist streckenweise manchmal, also so gerade die Kinder Húrins und die Túrin-Geschichte, die fand ich schon sehr frustrierend, persönlich. Also das war jetzt nicht so meine Lieblingsgeschichte. Weil eben, also ich finde, da ist die Hoffnung oft sehr, sehr versteckt irgendwo. Man muss sie manchmal sehr suchen, aber ich finde, sie ist schon auch immer da.
Also, aber man muss ja auch nicht immer mit dem Holzhammer daherkommen.
Ja. Ja.
David Stechern hat noch geschrieben, gutes Ende, aber Frodos Wunde heilt ja nie. Und dazu hat dann Christian geschrieben, nicht in Mittelerde. Oder auch, vielleicht sollten wir kurz auf den Begriff Eukatastrophe erklären, der eben gefallen ist, für die, die nicht kennen. Das ist ein Begriff, den Tolkien geprägt hat für das gute Ende, nachdem alles aussichtslos erscheint. Dann kommt eben quasi die Katastrophe, aber die gute Katastrophe, das heißt nämlich Eukatastrophe. Das ist quasi der Wandel ist von absoluter Hoffnungslosigkeit zu jetzt ist alles schön und wir haben das Happy End. Das nur noch als Hintergrund.
Genau.
Vielleicht schon so das zentrale Thema von Tolkien bezeichnen könnte, die Eukatastrophe, eben darauf arbeiten wir irgendwie hin im Buch. Eine Sache, die mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwebt, jetzt, wo wir so viel, zum Beispiel am Anfang auch darüber geredet, Sam kann ja nicht wissen, was später passiert, aber wir als Leser wissen das natürlich irgendwann. Und da fällt mir zu ein, dass Tolkien ja im Herr der Ringe das Ende spoilert. Selber. Einmal im Anfang, im Prolog, sagt er selber, dass Aragorn König wird. Und dann am Ende des zweiten Teils steht dann quasi, ist in dem Buch zumindest in einigen Ausgaben so, steht so drin gedruckt, wenn ihr wissen möchtet, wie der Ring zerstört wird, lest den nächsten Teil. Und das ist eine Sache, die man heutzutage, glaube ich, nicht mehr in Bücher drucken würde. Aber die für mich irgendwie auch so sehr besonders für Tolkien ist, weil es eben bei Tolkien eigentlich nicht um das Ziel geht, sondern wirklich um die Reise. Also die Geschichte ist das, was zählt und irgendwie ist nicht das, also das Entscheidende ist natürlich, dass der Ring zerstört wird, aber es ist nicht das Entscheidende, damit es eine gute Geschichte wird, sondern die gute Geschichte ist eben deshalb, weil es eine gute Geschichte ist.
Ja, das wurde hier im Chat ja gerade nochmal treffend unterstrichen mit die Rückkehr des Königs ist jetzt auch nicht so der subtile Titel.
Nein.
Das könnte sein Sinn, es könnte ja ein ganz anderer König zurückkommen, also die Chance besteht ja. Aber es sagt schon ein bisschen.
Wenn man sich jetzt das Coverdesign noch anguckt.
Ja. Sauron hat sich ja auch mal als König bezeichnet, insofern.
Das könnte natürlich sein.
Ja. Und ich meine, also.
Man stellt sich irgendwie vor, der letzte Harry Potter-Roman hieß ja irgendwie der Tod Voldemort. Also, Harry Potter und der Tod Voldemort.
Das hätte ich wahrscheinlich nicht ganz so gut verkauft.
Und ich glaube, auf Deutsch ist es ja The Departure of Boromir, das Kapitel heißt auf Deutsch Boromir ist tot. Da muss ich dann auch sagen, so als Übersetzer, so wäre jetzt der Abschied Boromirs wäre da irgendwie, naja, aber was soll's.
Es ist halt mehr so wie so die großen klassischen Geschichten. So in der Ilias kriegst du ja auch immer kurz den ersten Gesang zusammengefasst und dann kommt der Gesang. Ja. Also hat sich Tolkien halt an großer Literatur orientiert.
Selbstverständlich. Sind wir es denn nicht einfach auch gewohnt, dass es gut ausgehen muss?
Ja, das war ja der große Kniff bei Martin eben. Das war ja die große Erfolg.
Ja. Weil irgendwie wissen wir doch, wir sitzen im Kino und egal was für ein Film, komm, der Held, der wird jetzt nicht draufgehen, das kriegt der schon irgendwie. Natürlich immer im allerletzten Moment, das ist klar, das muss so. Aber es wird doch gut ausgehen. Die Erde wird doch gerettet, die Außerirdischen gehen zurück, die Bösen werden geschlagen. Es geht alles gut aus. Muss so sein, oder?
Hier schreiben Leute in den Chat, dass Tolkien den Titel Die Rückkehr des Königs wohl nicht so toll fand. Das habe ich auch so in Erinnerung. aber er wollte ja allgemein nicht, dass das Buch geteilt wird. Aber in den Prolog hat er definitiv selber reingeschrieben, wie das Buch endet. Genau, über Hobbits steht es drin, dass, ich meine, da steht wörtlich drin, dass das Aragorn König wird. Also es wird nicht Aragorn, aber es wird gesagt, dass das Königreich wiederhergestellt wird.
Ich glaube, dass eine ganze Menge Leute einfach halt, also Tolkien ist ja in dem Sinne, was ich immer so Schwierigkeiten habe, Leute zu erklären, Tolkien war ja kein Berufsschriftsteller. Das ist ja nicht jemand, der sagt, ich möchte jetzt die nächsten 12 Bände in einem Vertrag mit irgendeinem großen Verlag und dann schreibe ich meine 12 Romane runter. Sondern der Mann hat dann zu einer Zeit geschrieben, wo noch aus einer persönlichen Beziehung zwischen irgendeinem Verlagschef und einer Empfehlung von einem Freund oder einer Freundin mal eine Veröffentlichung zustande kam. Und wenn man sich da die gesamte Entstehungsgeschichte anschaut, wie der Herr der Ringe tatsächlich irgendwann mal publiziert wurde, das ist halt, das an sich ist ein Buch für sich. Und das ist es ja auch in vielerlei Hinsicht. Und das ist ein großer, darüber sollte man mal einen Film drehen. Weil das super lustig ist. Also Tolkien sagt so, hey, pass mal auf, ich habe da so eine Geschichte, aber wollt ihr nicht vielleicht auch noch Silmarillion mit veröffentlichen? Und der Verlagsleiter kriegt so das Silmarillion im Manuskript, sagt so, nach dem Hobbit, what the hell? Manfred, wie schreibe ich denn dem Typen, dass das so nicht geht? Ja, okay. Und der jahrzehntelang immer wieder versucht, das Paket zusammenzumachen. Vielleicht kann ich ja den Herrn der Ringe mit dem Silmarillion oder teilweise oder vielleicht hier und nicht 3 Bände einbauen. Und all das.
Hat der so ein bisschen reingemogelt dann schon immer noch so im Herrn der Ringe, ne?
Ja, und also das ist halt, da gibt es ja erfreulicherweise, natürlich haben wir ja die Publikation zu dem, wie das alles entstanden ist. Aber viele Fans sehen natürlich oder kennen das natürlich leider nicht, weil natürlich jeder liest die History of Middle-Earth und alle anderen Sachen dazu. Aber die Geschichte, wie halt die Titel entstanden sind, ist super lustig und super spannend. Und Tolkien hatte definitiv gegen einige Vorschläge was definitiv dagegen, ja. Er hatte die Hoffnung, dass alles irgendwann veröffentlicht werden würde. Aber es fehlte ihm der Mut.
Oh, was für ein Statement.
Naja, gut, er hatte dann immerhin den Mut, nachdem der zweite Versuch, den Herr der Ringe unterzubringen, schiefgegangen ist, dann doch nochmal zu Ellen und Anwin zurückzugehen und zu fragen, besteht vielleicht doch noch die Chance, irgendwie unterzubringen.
Ich hatte auch in der Vorbereitung auf die Diskussion gelesen, habe ich so mal geschaut, was Tolkien denn in seinen Briefen zum Thema Hoffnung geschrieben hat. Und dann habe ich natürlich auf Hope eingegeben in der PDF-Suche und dann habe ich mir das gesucht. Und da hat er unter anderem geschrieben an den Verleger vom Hobbit, dass er die Hoffnung hat, dass der Hobbit ihn aus seiner finanziellen Misere rausholt. Also,
ach Mensch, das ist ja auch noch ein Aspekt.
Das fand ich sehr witzig. Also er hatte eben viele Kinder, viel Arbeit und wenig Geld und dann hat dann der Verleger gesagt, möchtest du dieses Buch nicht veröffentlichen? Und meinte so, ich bringe der Hobbit mir ja ein bisschen Geld. Und hat er ihm ja definitiv am Ende gebracht. Also, da haben wir auch ein Happy End. Gut, ich fürchte, wir sind am Ende der Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Es war ein super tolles Gespräch. Ich hoffe, die Leute sehen das auch so. Ich hoffe, sowas wird nochmal zustande kommen, weil es riesig viel Spaß gemacht hat.
Also von mir aus gerne. Und so wie es aussieht, müssen wir mit dem Online-Format ja noch eine Weile vorlieb nehmen.
Dann vielleicht, wenn es kein Team gibt. Also
ach, stimmt. Hoffnung.
Damit werden wir wieder bei der Hoffnung.
Das war die Sonderausgabe des Tollcast Nummer 55 mit der Podiumsdiskussion vom 28. März 2021. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Diskussionsrunde wie wir am 28. März. Wir bitten an dieser Stelle auch nochmal um Entschuldigung für die etwas schlechtere Tonqualität. Die nächsten Diskussionsrunden werden in einem etwas anderen technischen Rahmen stattfinden, sodass wir dort hoffentlich eine bessere Audioqualität hinkriegen. Bis es aber soweit ist und bis zur nächsten Tollcast-Folge wünschen wir euch eine Tolkien-eske Zeit.